Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Der Flugbegleiterstreik bei der Lufthansa bremst viele Reisende gerade aus. Wie sie mit Hilfe von Rechtsdienstleistern an Entschädigungszahlungen kommen, klären wir gleich zu Beginn im Gespräch mit Britta Schön vom Online-Portal Finanztipp. Außerdem stellen wir Ideen vor, die die weltweite Schifffahrt sauberer machen könnten. Wir hören, wie die Branche der ökologischen Lebensmittelwirtschaft sich gesundes Essen und umweltverträgliche Landwirtschaft vorstellt und was der TÜV von der technischen Qualität der Autos auf deutschen Straßen hält. Wie Igel gut durch den Winter kommen, ist schließlich Thema im Verbrauchertipp. 1300 abgesagte Flüge und rund 180.000 betroffene Reisende. Seit dem frühen Morgen berichten wir über Hintergründe und Auswirkungen des Arbeitskampfs der Lufthansa-Flugbegleiter. Der Ausstand soll 48 Stunden dauern. Wer heute oder morgen mit der Lufthansa fliegen wollte, hat Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro pro Person, je nach Entfernung. Beim Durchsetzen des Anspruchs können auch Portale für Rechtsdienstleistungen helfen. Britta Schön ist Rechtsexpertin beim Online-Portal Finanztipp. Guten Tag, Frau Schön.
Guten Tag.
Welche Portale kommen für den aktuellen Fall des Kabinenpersonalstreiks bei der Lufthansa denn in Frage?
Also es gibt grundsätzlich zwei Portale auf dem Markt, die sich für Verbraucher hier einsetzen. Und das sind auf der einen Seite die sogenannten Sofortentschädiger. Die kaufen einem die Forderung ab und man bekommt sofort einen Anteil der Entschädigung und anschließend sieht der zu, dass er gegen die Airline Erfolg hat, oder die sogenannten Inkasso-Dienstleister. Das sind dann Namen, die haben viele vielleicht schon gehört, wie Airplane oder Flightright oder SOS-Flugverspätung oder EU-Claim. Die haben alle englische Namen und es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Was? Aber grundsätzlich ganz kurz noch, der Streik an sich, ob das tatsächlich zu einem Ausgleichsanspruch führt, ist umstritten. Das heißt, es ist nicht ganz hundertprozentig sicher, dass Verbraucher das bekommen. Verbraucher sollten aber den Anspruch geltend machen.
Was ist denn als allererstes zu tun, wenn jemand seinen Anspruch geltend machen will?
Also wir raten den Gästen, Fluggästen immer, dass sie erstmal selbst aktiv werden und einen Brief schreiben an die Airline, hier an die Lufthansa und ihren Ausgleichsanspruch geltend machen. Und wenn die Airline dann nicht zahlt, dann muss man sich Hilfe holen. Und da kann man sich zunächst mal kostenlos an die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr wenden. Das ist was sehr sinnvoll ist. Aber für diejenigen, die jetzt da nicht großartig selbst schreiben wollen oder auf die Schlichtungsstelle warten wollen, die können sich auch an diese Fluggasthelfer wenden.
Wie läuft denn so ein Verfahren über die Rechtsdienstleisterportale praktisch ab?
Das ist bei allen Portalen eigentlich ganz ähnlich. Man besucht die Webseite des jeweiligen Portals und gibt dort seine Flugdaten ein und dann wird in einer ersten Prüfung untersucht anhand der Wetterdaten und der Airline und der Flugdaten, ob hier tatsächlich ein Ausgleichsanspruch besteht und in welcher Höhe. Und wenn der besteht, dann unterbreitet der Fluggasthelfer ein Angebot und man muss dann eine Vollmacht erteilen oder, wie gesagt, die Forderung dann verkaufen.
Und bezahlen lässt sich dieser Anbieter das aber auch?
Ja, selbstverständlich. Das sind keine klassischen Verbraucherschützer, die sozusagen staatlich subventioniert sind, sondern es sind Unternehmen, die damit Geld verdienen, das muss man wissen. Und die verlangen zwischen 30%, muss man rechnen, bei diesen Inkasso-Dienstleistern und etwas mehr bei den Sofortentschädigern.
Wo sehen Sie die Vorteile solcher Portale gegenüber dem Einschalten eines Anwalts?
Diese Portale sind relativ effektiv, weil sie viel Erfahrung haben. Und wenn man einen Anwalt beauftragt, dann muss man an einen Anwalt geraten, der sozusagen sich damit auskennt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, was die Rechtsdienstleister lösen, ist, dass der Verbraucher erstmal kein Risiko hat, sondern er lässt den Fluggasthelfer erstmal machen. Und wenn der Fluggasthelfer keinen Erfolg hat, dann muss der Verbraucher auch nichts zahlen. Das heißt, man zahlt wirklich erst dann, wenn der Fluggasthelfer Erfolg hat. Und das ist natürlich schon ein Vorteil gegenüber dem Anwalt.
Wie lange nach dem ausgefallenen Flug steht Betroffenen dieser Weg offen?
Diese Ansprüche auf Ausgleichszahlung verjähren in Deutschland nach 3 Jahren und zwar immer zum Jahresende, also immer zum 31.12.
Soweit Britta Schön vom Online-Portal Finanztipp zu Entschädigungszahlungen, möglichen Entschädigungszahlungen für ausgefallene Flüge. Dankeschön, Frau Schön.
Bitte, sehr gerne.
Auf den Weltmeeren sind über 90.000 Schiffe unterwegs und dort wird rund 90% des Warenverkehrs abgewickelt. Immer wieder steht die Schifffahrtsbranche allerdings in der Kritik, weil die Motoren der Frachter, zumindest auf hoher See, mit Schweröl betrieben werden, einem billigen, aber hochgiftigen Abfallprodukt aus Raffinerien. Zwar ist der CO2-Ausstoß pro verschiffter Tonne geringer als beim Transport mit Lkw oder Flugzeugen, aber es entstehen dabei mehr Ruß- und Schwefeldioxid. Weltweit erforschen Ingenieure nun alternative Schiffsantriebe. Ihre Ideen präsentierten sie auf einer Tagung in Hamburg und Axel Schröder war dabei.
Schon die Frachtschiffe von heute sind sauberer als noch vor 10 oder 20 Jahren. Es gibt sogenannte Scrubber, die den Schwefel aus den Schiffsabgasen filtern oder Rußpartikelfilter. Und die Reedereien feiern sich dafür, mittlerweile auch die ersten Schiffe mit LNG, also Flüssiggasantrieb, in ihrer Flotte zu haben. LNG verbrennt zwar wesentlich sauberer als Schweröl, aber die Anzahl dieser modernen Schiffe ist im Vergleich zur Gesamtflotte verschwindend klein. Dazu kommt, dass bei der Nutzung von Flüssiggas Methan freigesetzt wird, sagt Malte Siegert vom Naturschutzbund Deutschland.
Methan ist 30-mal radikaler als CO2, also das, was ich auf der Luftschadstoffseite gewinne. Das gebe ich bei der Klimaseite wieder dran.
Und deshalb entwickeln Forscherinnen und Forscher Schiffsantriebe, die im besten Fall CO2-neutral funktionieren. Ein Beispiel dafür, das auf der Tagung an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität präsentiert wurde, ist ein mit Brennstoffzellen betriebenes Binnenschiff der Technischen Uni Berlin. Ein Tankstellennetz für den Wasserstoff, aus dem die Brennstoffzelle dann Strom generiert, braucht es nicht, erklärt Sebastian Apenbrink.
Tanken wollen wir nicht, sondern wir haben Bündel, die jeweils 125 Kilogramm Wasserstoff gasförmig bei 500 Bar tragen und die ausgetauscht werden können. Das heißt eher ein Pfandflaschensystem.
Die Wasserstoffpakete reichen für eine Strecke von über 300 Kilometern und können in den Häfen ausgetauscht werden, erklärt der Forscher. Gerade erst wurde in einer Magdeburger Werft mit dem Bau des Prototyps begonnen. An viel größeren und fest installierten Wasserstofftanks arbeitet Julian Jepsen vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht.
Wenn wir Wasserstoff konventionell speichern, zum Beispiel um mit einem Pkw durch die Gegend zu fahren oder mit dem Schiff, dann tun wir das unter einem hohen Druck oder wir verflüssigen den Wasserstoff. Nur so schaffen wir es, den Wasserstoff wirklich kompakt zu speichern. Was wir hier einsetzen, sind sogenannte Metallhydride. Das kann man sich vorstellen wie ein Pulver, ein metallisches Pulver. Und dieses Pulver saugt den Wasserstoff auf wie ein Schwamm, sobald es mit Wasserstoff in Berührung kommt.
Nicht nur Wasserstoff, sondern Methanol könnte die Schifffahrt in Zukunft umweltfreundlicher machen, ist Thilo Jürgens Tatje von der TU Hamburg überzeugt. Der Treibstoff hätte gegenüber LNG klare Vorteile.
Beispielsweise braucht man für Erdgas oder verflüssigtes Erdgas, LNG, große Tanks, die in der Mitte des Schiffs angebracht werden müssen, eine gewisse Form haben müssen, meistens rund, dicke Isolierung drumherum, das nimmt eine Menge Platz weg. Und bei Methanol sieht das anders aus, da können wir einfach Flüssigtanks verwenden. Wir können Tanks verwenden, die sich an Stellen befinden, die wir sonst nicht nutzen können.
Hergestellt wird das Methanol durch die Synthese von Wasserstoff und Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid. Im besten Fall könnte dann das bei der Methanolverbrennung entstehende CO2 aufgefangen und zur Produktion neuen Methanols verwendet werden, erklärt der Wissenschaftler. Neben neuen Schiffstreibstoffen sollen aber auch ganz konventionelle und längst bekannte Techniken den Schadstoffausstoß von Frachtern reduzieren. Dazu gehören Antriebswellen, die noch leichter laufen als die heute schon verbauten, oder riesige Drachen, die am Bug von Schiffen installiert werden und mit der Kraft des Windes in rund 500 Meter Höhe die Maschine entlasten, so Christian Jochum von der französischen Militäruniversität in Brest.
Am Ende, alles in einem, könnten wir sagen, dass die Energiesparnisse, je nachdem, wo man segelt, würden zwischen 5 und 25% sein.
Den Praxistest hat diese Technik schon längst bestanden. Schon vor über 10 Jahren hatte die Reederei Beluga die Drachen auf ihren Schiffen eingesetzt und damit gezeigt, dass sich erhebliche Treibstoffmengen einsparen lassen. Nun gelte es, so Christian Jochum, die Technik weiter zu verbessern, damit im besten Fall ein Knopfdruck genügt, um den Drachen vollautomatisch starten und wieder landen zu lassen.
Welche alternativen Schiffsantriebe erprobt werden, schilderte Axel Schröder. Gesundes Essen, gesunde Landwirtschaft, gesunde Umwelt. Dafür setzt sich der Spitzenverband der ökologischen Lebensmittelwirtschaft BÖLW ein. Es sind Bürger, Bauern und Lebensmittelhersteller, die vorgeben, ob und wie schnell wir diese Ziele erreichen, so die Ausgangsthese für die Jahrestagung des Verbandes gestern in Berlin. Vertreter der Biobranche setzen sich für große Veränderungen im Agrarbereich und in der Ernährungsindustrie ein, mit oder ohne Unterstützung der Politik. Es war ein weit gespanntes Themenfeld, das diskutiert wurde. Daniela Siebert fasst zusammen.
Branche und Bürger brechen auf in die Öko-Zukunft. Braucht es noch Politik für enkeltaugliche Lebensmittelwirtschaft und gesundes Essen? Das Thema der Tagung klingt nach Politikversagen, als ob Verbraucher und Erzeuger in die Bresche springen müssten. Doch Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des BÖLW, winkt ab. Ohne Politik gehe es nicht.
Wir können uns nicht leisten, nur auf 10, auf 20% eine Landwirtschaft zu betreiben, die auf Dauer funktioniert. Wir müssen es auf 100% der Fläche machen. Und deswegen muss die Politik den Rahmen setzen, damit es sich, mal ganz primitiv gesagt, mehr lohnt, das Richtige zu machen als das Falsche.
In der Praxis ist das nicht immer so einfach, schilderte der Grünen-Politiker und Landwirt Friedrich Ostendorf. Er baut Kleegras auf seinem Feld an, gut für die Humusbildung. Doch das Kleegras müsse er regelmäßig unterpflügen, was der Bildung von Humus schadet. Doch er tue das, weil sonst dieses Ackerland womöglich zum Grünland umdefiniert werde. Alexander Gerber vom BÖLW fordert eine Steuer für Stickstoff, den die Landwirte als Dünger in den Boden einbringen.
Die würde eben so funktionieren, dass man zum Beispiel auf mineralischen Stickstoff eine Steuer erhebt oder eben bilanziell auf den Überschuss, den der einzelne Betrieb produziert. Und dadurch wären die Betriebe gezwungen, den Stickstoff effizienter einzusetzen. Und es würde sich dann eben auch lohnen, den Stickstoff aus der Luft zu nutzen, über Leguminosen, die diesen Luftstickstoff ja binden.
Auch bei der Tierhaltung könne die Politik eine entscheidende Veränderung bewirken, wenn die zulässige Zahl der Tiere an die Fläche des jeweiligen Betriebs gekoppelt würde. Der Vorteil?
Dass man gar keine Überdüngung auf der Fläche durch Tierhaltung mehr hätten. Wenn die Tierhaltung flächengebunden ist, dann entspricht eben die Menge des Düngers, die diese Tiere absondern, dann genau dem Bedarf, den die Fläche auch hat. Also man würde zu einem geschlossenen Kreislauf kommen. Man würde auch zu einer gesunden Größe von Produktionsmenge kommen. Also gerade im Bereich Milch hätten wir dadurch eine Eindämmung der Überproduktion.
Der Anteil von Biofleisch liegt derzeit auf dem deutschen Markt bei 2%. Er könnte viel höher sein, wenn die Verbraucher immer wüssten, unter welchen Bedingungen Rinder, Schweine und Geflügel normalerweise gemästet werden, also wie wenig Platz ihnen zum Beispiel zur Verfügung steht. Das sagt Reinhild Benning von German Watch und sie plädiert deshalb für eine verbindliche Haltungskennzeichnung. Vorbild sei die Regelung bei Hühnereiern.
Wir möchten die verpflichtende Haltungskennzeichnung auf allen tierischen Lebensmitteln und auch auf Leder und anderen Produkten sehen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher mitmachen können, dabei die Bauern zu unterstützen und die Tierhaltenden zu unterstützen, die es aus ihrer Sicht richtig machen.
Dass die Verbraucher nur wenig Biofleisch kaufen, sei ihnen nicht anzulasten, so Benning. Eine Stichprobe von German Watch in Supermärkten habe gezeigt, dass vielerorts gar kein Biofleisch angeboten werde und auch kein Fleisch von Tieren, die mehr Auslauf und Beschäftigung hatten, so wie bei Fleisch der Haltungsstufen 3 und 4 beim neuen Tierwohl-Label. Auch an anderer Stelle blockiere der Einzelhandel Veränderungen, die sich ökologisch wirtschaftende Landwirte wünschen. So berichtet Kirsten Tackmann, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Sie kenne einen Bio-Schlachthof, dem seit 15 Jahren kein Marktzugang gewährt werde, weil die Supermarktketten ihm keine Ware abnehmen.
Ich wünschte mir, wir hätten auch ein Kartellrecht, was da mal eingreift und sagt, dass es geht nicht, dass nur 3 oder 4 große Player hier alles bestimmen und uns auch erpressen. Es muss natürlich auch eine Möglichkeit geben, im Laden zu langen.
Besonderes Augenmerk galt auf der Tagung den Wünschen der jungen Generation. Deren Vertreter, egal ob sie von Fridays for Future kamen, von der BUND-Jugend oder von der Slow-Food-Jugend, sie forderten, handelt endlich. Wartet nicht länger, das Expertenwissen ist da, nutzt es einfach. Was auf dem Spiel steht, machte Leonard Stefan von Fridays for Future deutlich, mit einer ungewohnten Perspektive, als ob der Boden sprechen könnte.
Ich denke an die nächsten Generationen, die auch noch auf diesem Planeten leben müssen und die auf einen intakten Boden angewiesen sind. Klar könnt ihr jetzt den letzten Cent aus mir herauspressen, aber dann werdet ihr auch das letzte bisschen Kohlenstoff aus mir rauspressen. Und ich kann damit auf Dauer leben. Die Frage ist nur, ob ihr das auch könnt.
Gesundes Essen von gesunden Böden, auch in Zukunft. Die Vorstellungen des Bundesverbands der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Wie sicher sind die Autos auf unseren Straßen? Das ermittelt der TÜV-Report jedes Jahr. Manfred Götzke in Berlin. Wer hat diesmal die Nase vorn und wer ist durchgefallen?
Ja, bei den 2- bis 3-jährigen Autos, bei den fast neuen also, hat Mercedes mit dem GLC die Nase vorn. Das ist ein mittelgroßes SUV mit einer Durchfallquote beim TÜV von 2,17%. Fällt also relativ wenig durch. Insgesamt sind in den Top 10 bis auf einen Mazda nur deutsche Hersteller, und zwar ausschließlich Mercedes und Audi. Schaut man sich dann die 8 bis 9 Jahre alten Autos an, das ist so das Durchschnittsalter der Autos in Deutschland, dann sieht es ganz ähnlich aus. Nur bis auf einen Honda wieder nur deutsche Hersteller, Mercedes, Audi, BMW, Porsche. Ganz hinten liegen dagegen ausschließlich ausländische Autos, sehr günstige, Dacia und Chevrolet, sagt Joachim Bühler vom TÜV-Verband.
Und zwar über alle Altersklassen hinweg. Auch das ist etwas, was wir im letzten Jahr beobachten konnten. Bei den 2 bis 3 Jahre alten, der Dacia Logan mit einer erheblichen Mängelquote von 13,6%. Und wenn man sich dann die 10- bis 11-Jährigen anschaut, dann fällt fast jeder zweite Chevrolet Matiz oder Dacia Logan durch die Hauptuntersuchung durch. Also hier sollte man auch als Gebrauchtwagenkäufer besonders nachschauen, nachprüfen, in welchem technischen Zustand sich das Fahrzeug befindet.
So, insgesamt liegt die Durchfallquote bei 21%, also jedes 5. Auto fällt durch den TÜV mit erheblichen Mängeln, muss also nochmal zur Nachuntersuchung.
Welche Rolle spielen Elektroautos?
Gar keine. Also es sind so wenig E-Autos zurzeit auf den Straßen, dass die Datenbasis schlicht und einfach nicht ausreicht, um da valide Ergebnisse zu erhalten. Also der TÜV sagt, die relevante Größe sei mindestens 1000 Fahrzeuge pro Modell und die wäre da ganz einfach nicht erreicht. Und sollte sich das aber ändern, müssten die auch stärker und anders unter die Lupe genommen werden. Man sollte da zum Beispiel zukünftig auch die Ladekabel prüfen. Die können natürlich auch abfackeln, das ist momentan nicht vorgesehen. Und man müsste auch mal an die Standards der Batterieherstellung ran.
Wir müssen auch an den Zulassungsvoraussetzungen für die Hochleistungsbatterien, auch da müssen wir uns überlegen, ob das Niveau, was wir derzeit auf internationaler Ebene haben und womit sie auch in Deutschland Autos einführen können, ob das eigentlich auf einem ausreichenden Niveau ist. Wir prüfen die deutschen Hersteller, was die Batterieproduktion angeht, und die Deutschen legen höhere Standards an, als das in internationalen Regeln vorschreiben. Aus unserer Sicht ist es aber dringend erforderlich, dass wir auch hier an den Zulassungsvoraussetzungen arbeiten. Weil ich weiß nicht, wenn Sie mal erlebt haben, wenn so eine Batterie einmal brennt, Sie kriegen die ja auch nicht mehr aus.
Klingt gar nicht gut, aber das alles ist, wie gesagt, noch Zukunftsmusik, weil einfach viel zu wenig Autos, E-Autos momentan auf den Straßen sind.
Die Digitalisierung, also das autonome Fahren und auch der Klimawandel beschäftigen auch den TÜV. Müssen die Hauptuntersuchungen angepasst werden?
Ganz klar, sagt der TÜV, und zwar in beiden Bereichen. Also einerseits fordert der TÜV eine Ausweitung hin zu einer sogenannten digitalen Hauptuntersuchung. Zurzeit wird zum Beispiel gar nicht überprüft, ob so Assistenzsysteme, Spurhalteassistent oder sowas oder teilautonomes Fahren, ob das in den Autos auch funktioniert. Und das kann natürlich auch ziemlich gefährlich sein.
Je weiter das autonome oder teilautonome Fahren in Deutschland schreitet, desto stärker ist das natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Thema. Und hier setzen wir uns dafür ein, dass auch das zukünftig bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung überprüft wird. Wir müssen die digitale Hauptuntersuchung voranbringen. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu sicherheitsrelevanten Daten zu erhalten und sie zu prüfen. Wir brauchen die rechtlichen Voraussetzungen hierfür. Das können wir als TÜV nicht alleine machen. Schließlich brauchen wir Vorschriften für IT-Sicherheit und Datenschutz auch in Fahrzeugen, denn auch die sind Angriffsziele von Hackern.
Ja, und auch beim Thema Klima und Umwelt fordert der TÜV andere Schwerpunktsetzungen, so eine Art Umweltprüfung, die über die aktuelle Abgasuntersuchung hinausgeht.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Abgasuntersuchung weiter ausgebaut wird. Insbesondere die NOx-Messung, also Stickoxide, das, was den Dieselskandal ausgelöst hat, ist nach wie vor nicht Bestandteil der Hauptuntersuchung. Hier haben wir an Messmethoden gearbeitet, die jetzt zum Einsatz bereitstehen. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese NOx-Zahl nicht nur bei der Typgenehmigung, also vor in Verkehr bringen des Fahrzeugs, sondern auch bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung überprüft wird.
Also klare Forderung nach neuen Regeln, aber da müsste dann die Politik, da müsste dann der Gesetzgeber ganz klar ran. Das kann der TÜV nicht selber vorlegen.
Über den TÜV-Report zur Sicherheit der Autos auf unseren Straßen berichtete Manfred Götzke. Dankeschön dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Igel retten oder in Ruhe lassen? Was ist zu tun, wenn jetzt Tiere im Garten oder auf der Straße unterwegs sind? Igel fressen sich in diesen Wochen noch Winterspeck an und sie suchen ein Schlafquartier für die nächsten Monate. Was Sie tun oder vielleicht auch lieber lassen sollten, um die Tiere zu unterstützen, fasst Thomas Wagner im Verbrauchertipp zusammen.
Jetzt ist gerade die Jahreszeit, wo die Leute sagen, ach, ich habe Igel gefunden und der kann nicht über den Winter kommen. Der muss doch jetzt unterkommen, ein warmes Plätzli haben.
Wenn Wilma Jägler, Vorsitzende des Tierschutzvereins Überlingen am Bodensee, solche Anfragen bekommt, versucht sie zunächst, die Anrufer zu beruhigen. Ihr Ratschlag? Den Igel in Ruhe lassen und auf keinen Fall ins Haus nehmen.
Ein Igel braucht keinen warmen Platz in dem Sinn wie eine Katze oder ein Hund im Winter. Ein Igel ist ein Wildtier und bleibt ein Wildtier.
Das bestätigt auch Naturschutzexperte Thomas Giesinger vom BUND Baden-Württemberg. Seine Empfehlung?
Also am allerbesten, wie bei anderen Tieren auch, ist es, die Tiere dort zu lassen, wo man sie gesehen, gefunden hat.
Entdeckt man einen Igel an einer Straße, droht allerdings Gefahr.
Wenn das auf einer Straße ist, dann zum nächsten Garten, der auch ein bisschen Grün hat und nicht nur Beton. Aber in aller Regel nicht ins Haus nehmen. Die Igelfachleute sagen, wenn ein Igel mehr als 400 Gramm wiegt, dann wird das schaffen über den Winter.
Dennoch können ihnen Menschen bei der Vorbereitung aufs Überwintern und bei der Quartiersuche für den Winterschlaf ein wenig helfen. Beispielsweise durch entsprechende Gartengestaltung. Wilma Jägler vom Tierschutzverein Überlingen und BUND-Experte Thomas Giesinger.
Eben auf der Wiese, wenn es möglich ist, einen Unterschlupf, also mit Blätter und Papier, einfach eine Kiste hinstellen, wo er rein kann.
Ganz ideal sind Reisighäufen und Komposthäufen oder auch Laub im Garten, mit dem sie dann ihre Nester auskleiden, wärmer machen, wärmer gestalten können. Auch Hohlräume unter Holzstößen oder unter Treppen sind für überwinternde Igel ganz hervorragend geeignet.
Das Füttern der stacheligen Tiere sehen die Fachleute kritisch. Sie halten es nur dann für sinnvoll, wenn ein Igel deutlich weniger als 400 Gramm auf die Waage bringt. Wenn in solchen Fällen dann doch gefüttert wird, dann
vor allem nicht mit Milch. Der Magen von Igeln ist nicht auf Milch eingestellt.
BUND-Experte Thomas Giesinger empfiehlt stattdessen
eine Mischung aus Katzenfutter, Rührei und Igelfutter, das man im Laden bekommt. Wobei man dieses Igelfutter, das in aller Regel Trockenfutter ist, mit dem anderen mischen soll. Trockenfutter alleine soll man Igel nicht füttern.
Auf keinen Fall sollten die Tiere kurz vor dem Wintereinbruch gefüttert werden. Dann nämlich müssen sie zwangsläufig hungrig sein, um gut über den Winter zu kommen. Denn das Hungergefühl gilt als entscheidender Impuls, um in den Winterschlaf zu fallen.
Wenn es Schnee hat oder wenn die Temperatur unter 5 Grad sinkt, dann sollte man nicht weiter füttern, sondern dann begeben sich die Igel zur Ruhe und das Füttern kann dazu führen, dass sie diesem Trieb in Anführungszeichen nicht folgen, sondern weiter wach bleiben und das ist nicht gut für die Igel.
Zeigt ein Igel deutliche Krankheitssymptome, die sich durch apathisches Verhalten mitteilen, sollte man Fachleute zu Rate ziehen. Die sind beispielsweise auf der Website pro-igel.de zu finden, aber auch bei Naturschutzämtern und Naturschutzorganisationen.
Das war der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. In Indien gibt es Proteste gegen die extreme Luftverschmutzung in der Hauptstadt Neu-Delhi. Und das ist gleich eine der Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Und das war's von uns für heute. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Für Ihr Interesse dankt Susanne Kuhlmann.